Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist er wieder, euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Ja, ihr hört richtig, uns gibt's auch weiterhin. Nach einigen Wochen Sommerpause sind wir zurück und gehen mit der heutigen ersten WM-Folge ins sage und schreibe fünfte Jahr Anpfiff 15:30. Wer hätte das im Sommer 2022 gedacht? Da stand noch die WM in Katar vor der Tür. Ja, und auch im fünften Jahr begleitet mich weiterhin, da bin ich ganz stolz drauf, auch weiterhin Fabi und Sören, lange die Treue gehalten. Vielen Dank, Jungs. Grüße euch auch erstmal.
Ja, hallo zusammen.
Ja, wunderschönen guten Tag aus Meerbusch. Hallo aus der Sommerpause sozusagen.
Habt ihr euch soweit gut erholt? Konntet ihr ein bisschen abschalten und relaxen?
Naja, abschalten und relaxen bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir das ja doch, also ich zumindest, auch ein bisschen intensiver verfolgen. Einige Spiele waren natürlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, dementsprechend musste man sich eher von den Partien erholen, aber sonst glaube ich, sind wir alle top motiviert, jetzt auch endlich in die heiße Phase der WM einzusteigen.
Ja. Fabi, 72 von 104 Spielen haben wir hinter uns gebracht, der Sören hat es gerade angesprochen. Einiges war schwere Kost, aber so langsam ab jetzt, heute Montag, wo wir aufnehmen, steht das 16. Finale vor der Tür. Mittlerweile auch richtig in WM-Stimmung?
Oder also ich habe die ganze WM verfolgt. Ich würde mir jetzt mal behaupten, ich glaube, was man so hört und sieht, auch vor allem von den ganzen Influencern, die ja bezahlt die WM vor Ort erleben dürfen, glaube ich, ist das der Schlüssel, um wirklich in dieses WM-Fieber zu kommen, wenn du zu Hause bist. Du bekommst ja nur einen Teil der Spiele mit, um ganz ehrlich zu sein. Zumindest bei mir war es so, ich bin nachts für kein einziges Spiel aufgestanden. Da mussten dann die Highlights herhalten. Dazu kommt halt dann eben auch noch alles so rund um die deutsche Mannschaft, die halt nicht unbedingt dafür sorgen, dass man da mit einer gewissen Euphorie, Vorfreude in die ganze WM gegangen ist. Das wurde dann leider auch ein bisschen bestätigt, reden wir ja gleich nochmal drüber. Ich liebe es, wenn jetzt auch in den Sommermonaten Fußball läuft. Bin bei Sören, qualitativ oder vom Niveau her war das sehr überschaubar. Reden wir auch gleich nochmal drüber, warum das so war. Und ich bin einfach froh und dankbar, dass irgendwas läuft. Und in dem Fall sogar Fußball. Mehr kann ich mir eigentlich nicht wünschen. Und jetzt geht es in die heiße Phase. Das heißt, die Spiele sollten auch wieder besser werden. Von daher, ja.
Genau, da blicken wir irgendwie nachher dann auch schon voraus. Ne?
Genau.
Da sind ja schon die ein oder anderen Top-Spiele jetzt im 16-Finale angesagt. Fahrplan für heute. Ich würde sagen, wir fliegen mal so durch die X-Gruppen durch. Und
dann sitzen wir aber morgen noch da bei der.
Ja, Fabi, wir haben für jede Gruppe, machen wir so ein paar Minütchen, gucken, was dann noch so passiert ist, wer sich von den Favoriten durchgesetzt hat, wer ein paar Probleme gehabt hat, wer eine Enttäuschung war. Danach können wir vielleicht ein kleines Power-Ranking aufstellen. 3, 4, 5 Mannschaften, wer für uns so momentan Stand jetzt in bester Form ist. Und dann schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, ich fange mal an mit der Gruppe A. Und da setzen sich die Mexikaner mit 9 Punkten durch. Heimvorteil kann man, glaube ich, sagen, gut genutzt. Zweites Spiel gegen Südkorea relativ glücklich gewonnen, spätes 1-0. Und hinten heraus in der Gruppe Südafrika im letzten Spieltag mit 4 Punkten weitergekommen. Direkte Duell gegen Südkorea gewonnen. Enttäuschung in der Gruppe, erste europäische Mannschaft, Fabi, die Tschechen. Ist nicht die einzige Mannschaft, ne? Enttäuscht.
Also ich glaube vor allem, wenn man auch das Auftaktspiel geguckt hat, wo man schon sagen muss, dass Südafrika auch ein ganz überschaubares Niveau mit in diese WM gebracht hat. Und dann, um dann Letzter zu werden mit nur einem Punkt, -4 im Torverhältnis in dieser Gruppe. Ja, das ist ein Statement im negativen Sinne, würde ich behaupten.
Richtig. Ja, so in die Gruppe B, da warst du ja mehr oder weniger auch ein bisschen involviert und eingebunden. Ja. Da ist der zweite Teilnehmer der Ausrichtung mit dabei, Kanada als Gruppenzweiter, aber die Schweiz hat sich als erster durchgesetzt.
Richtig, die Schweiz jetzt vielleicht nicht so überzeugend, wie man es vielleicht gedacht hätte, da waren auch einige Mauerauftritte dabei, aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die sicherlich jetzt auch mit Blick auf das K.O.-Duell dann gegen Algerien auch vielleicht weiterkommen kann. Aber ich glaube schon, dass es da im Prinzip keine Überraschung gab. Ich glaube, dass man vielleicht damit gerechnet hat, dass Bosnien mit dem einen oder anderen Star vielleicht dann noch schafft, auf Platz 2 zu springen. Aber die Kanadier, gerade auch mit dem Heimvorteil, da sieht man, glaube ich, schon, was das ausmacht. Spielerisch vielleicht nicht die beste Mannschaft, das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Aber im Endeffekt als Zweites weitergekommen und dann ja auch schon das K.O.-Spiel gewonnen. Also im Achtelfinale jetzt schon sicherlich ein Riesenerfolg für die Kanadier.
Ja, und auch in der Gruppe eine Mannschaft, Fabi, mit den Kataris, die zwar ihren ersten WM-Punkt überhaupt holen, aber auch unter anderem den 6-0 gegen Kanada kassiert. Ja, dabei sein ist alles, kann man, glaube ich, sagen, ne?
Ja, ich glaube aber, es war wahrscheinlich mit die schwächste Gruppe, würde ich sagen, oder eine der schwächsten Gruppen, auch so vom Gesamtkonstrukt her gesehen. Da mit 7 Punkten rauszugehen, ist, glaube ich, keine große Kunst. Ich glaube, es beschreibt auch ziemlich viel, wer das Spiel gestern Abend gesehen hat. Die Kanadier mit nur 4 Punkten oder auch die Bosnier als Dritter mit 4 Punkten. Puh, da wird es dann schon auch sehr dünn und dann tut es auch ehrlicherweise schon auch ein bisschen weh, wenn man sich da vor den Fernseher setzt und das mitverfolgen muss. Kanada mit dem Heimvorteil. Aber ich glaube, weit kann das gar nicht gehen, um ganz ehrlich zu sein.
Ja. Können wir ja vorwegnehmen, gestern Kanada das erste Spiel ja 1-0 gewonnen gehabt.
Gott sei Dank ist das doch in der regulären Spielzeit entschieden worden, muss man dazu sagen.
Ja,
war doch so, oder?
Ja, also in der Nachspielzeit. Mhm. Ja, stimmt. Fabi, kommen wir zur Gruppe C und da ist einer oder der Geheimfavorit für dich schlechthin mit dabei gewesen, der als Gruppenzweiter durchgeht.
Nach wie vor auch, glaube ich, einer meiner Geheimfavoriten, weil sie sind ja immer noch dabei, Marokko. 7 Punkte. Ich muss ganz ehrlich sagen, einfach auch von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist es mir einfach positiv aufgefallen. Ich glaube auch, der Turnierbaum kann so sein, dass es zumindest ein bisschen weiter reichen könnte als für 16-Finale, je nachdem, wie sich das dann jetzt auch gestaltet, werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Und du hast in der Gruppe noch die Brasilianer drin, die einfach ihre Pflicht erfüllt haben. Für mich aber ganz klar im Schatten von 2-3 anderen Mannschaften stehen und der große Gewinner der WM, zumindest rund um das Fußballerische herum, oder wenn man das Fußballerische ausklammert, die Schotten ganz klar mit ihrer Tartan-Army. Das fand ich, war auch eins der Highlights der WM.
Ja, schade, dass da nicht noch ein 4. Punkt mit hinzugekommen ist, sonst wären die Schotten zumindest noch eine Runde weitergekommen. Ne? Hätten sich
tatsächlich, ja.
Viele Städte sehr drüber gefreut, was den Umsatz angeht in den einzelnen Bars. Ne? Ja, positiv vielleicht bei den Brasilianern noch hervorzuheben. Neymar hat da sein Comeback gegeben. Nach 2023, das letzte Länderspiel gemacht, ist er dann im letzten Spiel eingewechselt worden. Und im Großen und Ganzen kann man auch da, glaube ich, festhalten, die Brasilianer spielen so den typischen Angelotti-Ball. Ne? Hinten defensiv stehen und dann mit ordentlich Tempo nach vorne. Einfache Gruppe gewesen, letztes Spiel gegen Schottland auch ziemlich souverän, das 3-0. Ja, und im ersten Spiel gegen Marokko, das war so ein bisschen erstmal gucken, wo man steht. Ein 2-2 konnte man, glaube ich, auch weitestgehend mit zufrieden sein. Ne?
Ich sag halt mal, was ich vielleicht da noch einschmeißen will, ist eigentlich bei allen Gruppen unisono. Du hast halt natürlich als Brasilien auch zwei Gegner mit Schottland und Haiti, die du natürlich auch besiegen musst. Das heißt, in der Vorrunde wurdest du eigentlich nur einmal wirklich gefordert, wenn du mich fragst. Und das gilt eigentlich für sehr viele Gruppen und für sehr viele große Nationen, Fußballnationen, die einfach auch aufgrund der Auslosung mindestens einen Gegner hatten, den man durchaus auch mal mit einer höheren Tordifferenz schlagen durfte.
Ja, definitiv, definitiv. So, Gruppe D und auch
größte Überraschung, Gruppe D, oder?
Ja, wollen wir direkt mit der negativen Überraschung in der Gruppe anfangen. Fabi, komm, nimm sie dir vor. Die Jahrhundertgeneration.
Jahrhundertgeneration, goldene Generation, gescheitert. Die Türkei, glaube ich, an ihren eigenen Ansprüchen. Ich glaube, viel zu viel Emotion auch da drin, schon auf der Abreise in die Staaten. War absoluter Wahnsinn. Und wie gesagt, und dann sieht man dann eben einfach auch mal, dass wenn du 2, 3, 4 individuelle oder Charaktere hast, die vielleicht irgendwo im Weltfußball sich mittlerweile einen Namen gemacht haben, allerdings dann doch nur in einer sehr, sehr guten Umgebung in der Form funktionieren. Arda Güler, Jenan Kilnis, wie heißt er?
Kenan.
Kenan Yildiz, genau, sorry. Sind dann die besten Beispiele und deswegen würde ich sagen, aufgrund der Leistungen, vor allem in den ersten beiden Spielen gegen Australien und Paraguay, scheidest du eigentlich in der Gruppe aus, in der du eigentlich nicht ausscheiden darfst. Und das ist dann stempelpeinlich. Dann ist nur die Frage, ob es manchmal besser ist, einen Schrecken ohne Ende zu haben. Ein Schrecken mit Ende oder ein Ende ohne Schrecken. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Aber das war dann schon auch eine Gruppe, die fußballerisch vom Niveau her ziemlich überschaubar war, wenn ihr mich fragt.
Man hat sich zumindest dann im letzten Spiel, da ging es ja dann um nichts mehr für die Türkei, die USA waren quasi als Gruppenerster durch, aber die Türken haben da dann noch das Spiel am Ende noch gewonnen. Und im letzten Spieltag reichte dann auch Paraguay und Australien ein Unentschieden, wo sie beide mit 4 Punkten dann weitergekommen sind. Wenn solche Konstellationen dann am letzten Spieltag entstehen, hat man dann schon gemerkt, dass die ein oder anderen Mannschaften sich dann auch schon ein bisschen taktieren. Ne? Glaube ich, könnte man gut festhalten. Die Türken unter anderem gegen Paraguay und gegen Australien 64 Schüsse abgegeben. Ja, 0 Tore bei rumgekommen, zeigt, glaube ich, auch, wo gerade da am Ende der Schuh gedrückt hat. Paraguay spielte man ja auch eine ganze Halbzeit dann noch in Überzahl, wo man das Tor nicht getroffen hat. Ja. Zweite europäische Mannschaft, die da frühzeitig die Segel streichen muss. Wir lassen jetzt die nächste Gruppe mal aus, da kommen wir hinterher wahrscheinlich ein bisschen intensiver drauf eingehen sollen. Wir machen jetzt mit Gruppe F weiter und da setzt sich eine europäische Nation ziemlich souverän eigentlich durch.
Mit die Niederlande auch recht souverän mit 7 Punkten, 2 Siege, 1 Unentschieden. Ich glaube, das war auch der Anspruch, den die Niederländer haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Japaner einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht haben, fand ich. Da wird es dann jetzt spannend sein, gerade auch in dem K.O.-Duell gegen die Brasilianer, inwieweit man da wirklich auch mit einer technisch sehr, sehr guten Mannschaft mithalten kann. Aber alles im allem, glaube ich, haben sich da wirklich auch die Favoriten durchgesetzt. Man hat bei Schweden teilweise wirklich auch den Eindruck gehabt, in einigen Phasen der Spiele, mit Isak, mit Gyökeres, dass da unglaublich viel Power eigentlich auch ist, gerade in der Offensive. Klar, sie haben natürlich jetzt einen brutal schweren Gegner mit den Franzosen, aber auch da muss man sagen, in der Gruppe eigentlich keine Überraschung.
Mhm. Tunesien auch etwas, hatte ich auch mit mehr gerechnet, also damit auch 0 Punkten rauszugehen aus der Gruppe. Fabi, die Gruppe G, da haben wir auch so eine Nation bei gehabt, die letzten Jahre immer als Geheimfavorit gehandelt. Aber dieses Jahr, man merkt, viele sind in die Jahre gekommen. Bei den Belgiern.
Ja, ich helfe dir mal.
Danke, danke.
Erhol dich mal bitte. Ich gehe davon aus, De Bruyne, Lukaku und so weiter, wo dann der Knoten eigentlich erst im letzten Spiel gegen Neuseeland ein bisschen geplatzt ist. Ich hätte mir auch von den Ägyptern ein bisschen mehr erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Also vor allem auch spielerisch. Wurde eines Besseren belehrt. Wer es eigentlich in der Gruppe mit am besten gemacht hat, gemessen an den Umständen, mit denen sie zu kämpfen haben, sind die Iraner. Waren irgendwie nicht klein zu bekommen. Muss man denen wirklich auch hoch anrechnen, unter den Umständen hier gegen alle 3 Mannschaften zu punkten, ungeschlagen. Trotzdem, klar muss man auch sagen, der Eindruck, der bei mir entstanden ist, dass sowohl für Belgien als auch für Ägypten wird es nicht so weit gehen in diesem Turnier und bei den Belgiern fehlt halt einfach, glaube ich, diese Zwischengeneration. Du hattest einmal diese vermeintliche goldene Generation, die, glaube ich, mal WM-Dritter wurde, glaube ich, in Katar, glaube ich, oder? Kann das sein? Oder in Russland? Eins von beiden. Aber ansonsten muss man wirklich auch sagen, ist das dann schon auch limitiert. Vor allem, wenn man dann sieht, wer von der Bank kommt bei den Belgiern. Dann wird es schwierig, dann wird die Luft dünn.
Hinten heraus der Kader nicht so breit, was die Qualität angeht. Ne?
Ja.
So, und dann kommen wir zur wahrscheinlich jetzt schon größten WM-Überraschung überhaupt. Mit 3 Punkten qualifiziert man sich in der Gruppe hinter Spanien. Und es ist nicht Uruguay, nicht Saudi-Arabien, sondern die Kapverden mit 2-2 Toren. Der Inselstaat, ja, hinter Spanien, die 7 Punkte haben, ja. Was sollen wir dazu sagen?
Ja, also man muss, glaube ich, erstmal festhalten, wenn du mit 3 Unentschieden noch als Gruppenzweiter weiterkommst, dann spricht das ja auch, glaube ich, für die Qualität einfach auch. Ich glaube, so oft brauchen wir nicht darüber sprechen, aber das sieht ja auch jeder, dass in vielen Spielen und gerade auch in dieser Gruppe die Qualität nicht so hoch ist. Klar, im Gegenteil, da muss man es trennen von den positiven Geschichten. Wenn man das Sportliche rausnimmt, Kapverden als so ein Inselstaat dann weiterzukommen, ein Riesenhighlight. Aber ich glaube, ja, 3 Punkte, nur unentschieden gespielt, dann weiterzukommen. Größte Enttäuschung finde ich in der Gruppe ist Uruguay, von denen hätte ich schon mehr erwartet. Eigentlich auch immer eine gute Mannschaft, mit dem einen oder anderen Star. Hat ja Bielsa ja auch nach dem letzten Spiel gesagt, dass er aus der Mannschaft nicht genug rausgeholt hat. Ich glaube, das kann man wirklich so unterstreichen. Das war zu wenig. In der Gruppe hättest du ja sicherlich auch als Zweiter weiterkommen müssen.
Ja, denke ich. Ja, natürlich da auch das große Pech gehabt, dass Muslera da quasi bei allen 3 Spielen seine Aktien mit dem Spiel hatte, bei dem einen oder anderen Tor ziemlich unglücklich aussah. Ne?
Oh ja.
So, und dann kommen wir zum Vize-Weltmeister, die Franzosen in ihrer Gruppe. 9 Punkte, ohne Probleme durchmarschiert. Eigentlich, was das angeht, nur die erste Halbzeit im ersten Spiel leichte Probleme gehabt. Und dann von Spiel zu Spiel immer besser in Fahrt gekommen, Fabi. Oder siehst du das anders?
Spanier, meinst du?
Nee, 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 nee. Ja, okay, wir können noch kurz über die Spanier sprechen.
Du warst bei den
Ich
Franzosen.
war schon eine Gruppe weiter, ist kein Thema.
Oder
Nee,
ne, dann lass mal bei den Franzosen. Genauso bei den Franzosen muss man einfach sagen, das ist der Gegner, den du schlagen musst. Es ist für mich schon fast pervers, um da im Wettbewerb mit anderen Mannschaften irgendwo noch eine, ja, wie sagt man, Gleichheit feststellen zu können, wenn man allein die Bank nimmt, dieses Tempo, was die nach vorne haben mit Dembele, Olise, Mbappé. Und wenn das nicht reicht, dann bringst du Doué oder Barcola. Und genauso geht es in den anderen Mannschaftsteilen. Das ist schon verrückt. Es ist, glaube ich, auch die einzige Mannschaft, die wirklich auf ja, WM-Niveau oder Weltklasse-Niveau Fußball spielt. Und ich sehe eigentlich keine Mannschaft, die Frankreich auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Ich würde, glaube ich, alles darauf wetten, dass die Franzosen durchmarschieren, weil ich sehe auch nicht mal einen Gegner, ehrlicherweise, der es eng gestalten könnte gegen die Franzosen, um ganz ehrlich zu sein. Also ja, du hast Gegner, kommen wir ja gleich nochmal in der nächsten Gruppe drauf, die auch sehr guten Eindruck hinterlassen, aber vom Gesamtpaket, von der Breite des Kaders, ist für mich gab es, glaube ich, noch nie eine WM, wo eine Mannschaft so klar favorisiert in die K.O.-Phase ging,
ja,
wenn ihr mich fragt.
gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem die letzten Jahre, ja, die Franzosen sich eigentlich immer mehr hausgemachte Probleme selber reingeholt, ne, mit Unzufriedenheiten der Spieler oder ich spiele nicht mit dem und nicht mit dem. Aber wenn man sich jetzt auch in Kylian Mbappé anschaut, dann im letzten Spiel in Dembélé, der davor die ersten beiden Spiele jetzt nicht unbedingt so super gespielt hat, ja, was sollen wir da sagen, ne? Also schwer zu schlagen oder eigentlich unmöglich zu schlagen. Die zweite Mannschaft in Gruppe J, die auch verlustpunktfrei durchmarschiert ist, Sören, ist der Weltmeister gewesen. Argentinien und Lionel Messi.
Ja, brutal stabil, wirklich sehr, sehr überzeugende Auftritte. Natürlich auch viel abhängig nach wie vor von Lionel Messi, der aber scheinbar wirklich in der Topform ist, um vielleicht nochmal in seinem letzten großen Turnier auch nochmal ja, den Titel zu verteidigen. Also haben für mich neben den Franzosen mit den besten Eindruck eigentlich gemacht, und schon angedeutet, glaube ich, dass es wirklich weit gehen kann bei der WM. Und ja, dahinter dieses Last-Minute-Unentschieden der Österreicher war sicherlich auch ein Highlight der bisherigen Gruppenphase, die sich jetzt auch als zweites durchgesetzt haben. Sicherlich auch gut, gerade aus europäischer Sicht, die Österreicher mit Ralf Rangnick. Aber ich glaube auch in der Gruppe, die Argentinier, ja, sind in einer anderen Galaxie. Vielleicht ist es eben das Duell dann Frankreich-Argentinien, wo man sagt, okay, da Da wird man sehen, wer dann wirklich die beste Mannschaft ist. Gleichzeitig finde ich aber auch für Frankreich, aber auch für Argentinien gilt, sie hatten bis jetzt noch keine wirklichen Prüfsteine. Also ich hatte gehofft, dass die Norweger vielleicht im letzten Gruppenspiel gegen die Franzosen vielleicht so ein kleiner Prüfstein wurde. Da musste man ja sagen, hat Norwegen alles geschont, was es zu schonen gab. Und die Argentinier, so ehrlich muss man sein, sie hatten gegen Österreich in der ersten Halbzeit, fand ich schon, ein paar Probleme. Dann hinten heraus hat sich die Qualität natürlich durchgesetzt, das muss man so sagen, aber die Österreicher haben es gut gemacht. Also da bei den großen oder vermeintlich besten, formstärksten Mannschaften muss man sagen, wir warten auf die Prüfsteine, vielleicht kommen die schon im Sechzehntelfinale, das würde ich noch nicht sagen, aber spätestens im Achtelfinale muss man dann auch Frankreich und Argentinien bei 100% sehen. Und da, ja, kann man sich, glaube ich, auch schon drauf freuen.
Und bei der Argentinien, Fabi, können wir, glaube ich, festhalten, bis auf ein oder zwei Spieler nahezu die gleiche Elf wie auch zuletzt beim WM-Finale. Die Mannschaft ist wieder 4 Jahre älter geworden, aber sind immer noch weiterhin alle bereit, mehr oder weniger Drecksarbeit für Lionel Messi zu machen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ja, eine funktionierende Mannschaft, ne? Wollen Sie ihm den letzten großen, ja, Titel nochmal schenken dann
Ich
zum.
finde eigentlich tatsächlich, Thomas Müller hat einen richtig guten Einblick gegeben oder beziehungsweise Einschätzung zu den Argentinern gegeben. Er meinte nämlich, dass Argentinien wahrscheinlich die einzige Mannschaft in diesem Turnier ist, die selbst bestimmen kann, wie der Spielverlauf ja, in dem Sinne gestaltet wird. Argentinien ist eine Mannschaft, die es sich erlauben kann, auch dem Gegner den Ball zu überlassen, weil sie defensiv so gut stehen, dass sie das auch entsprechend verteidigen können mit Mann und Maus. Gleichzeitig natürlich mit Messi jemanden haben, der nach vorne hin immer ein Spiel entscheiden kann. Und das macht sie, glaube ich, auch in dem Sinne so gefährlich. Klar muss man auch ein bisschen einschränken. Du hattest jetzt Algerien und Jordanien, vielleicht zum Teil auch Österreich, die jetzt nicht unbedingt die größten Prüfungen waren, die du im Weltfußball bekommen kannst. Aber ich fand, das muss man ihnen lassen, schon auch sehr souverän durch die ganze Gruppe dann auch am Ende des Tages marschiert, zumindest ergebnistechnisch. Und du hast einen Superstar, der in bester Verfassung ist, glaube ich.
Definitiv. Ja, und die Argentinier haben halt diese Mischung, ne? Dieses Körperbetonte, das hat glaube ich, kaum eine Mannschaft so. Und dann auch dieses Abgezockte hinten raus gegen Österreich hat man das dann häufig gesehen. Dann wird sich da nochmal fallen gelassen, dann wird da nochmal der Ball ein bisschen hier und da ein bisschen provoziert. Ja, und dann natürlich noch die Bank. Da kommt ein Alvarez von der Bank, der hat in La Liga letzte Saison über 20 Tore geschossen. Der kommt dann nur als Einwechselspieler, bringt dann natürlich auch nochmal ordentlich Power. Dann noch ein paar Youngster noch. Also da geht, glaube ich, einiges bei den Argentinern. Gut, Gruppe K. Etwas überraschend ist es da nicht Portugal, sondern die Kolumbianer mit Luis Diaz, die sich da mit 7 Punkten durchsetzen. 4:1 Tore, ganz unangenehme Mannschaft, wie ich finde, wenn man gegen die Spiele und wenn man die Spiele von denen gesehen hat. Hinten lassen sie so gut wie nichts vor, zu. Ja.
Ja, nur ein Gegentor. Ich glaube, das könnte auch wirklich ein Schlüssel sein bei so einer Weltmeisterschaft, dass du defensiv dich auf deine, ja, auf deine Abwehrreihe verlassen kannst. Und dann vorne, muss man sagen, hat ja fast jede Mannschaft und Kolumbien ja gerade auch den einen Spieler, der dann vielleicht mal für ein Tor gut ist. Sie haben es sehr gut gemacht. Unangenehme Spielweise, Körperlichkeit, ein bisschen Südamerika, Style einfach auch, der dann eben die Mannschaften vor Probleme setzt. Aber auch da muss man sagen, Kongo und Usbekistan musst du vielleicht auch als Kolumbien schlagen. Das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu. Und ja, die Portugiesen dahinter, von denen man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet hat, schaut natürlich auch viel auf Ronaldo, der irgendwie in jedem Spiel den Eindruck vermittelt, als würde er versuchen, noch die Tore von Messi aufzuholen, die er schon geschossen hat. Aber alles in allem, glaube ich, auch eine Gruppe, in denen sich dann die beiden Favoriten durchgesetzt haben. Plus sicherlich die Überraschung, dass der Kongo mit 4 Punkten dann auch noch weitergekommen ist, jetzt gegen England spielen muss. Also auch da für einen kleinen Start, definitiv ein großes Erlebnis.
Fabi, muss Portugal auf Cristiano Ronaldo in der Startelf verzichten, um
Nee,
weit zu kommen?
glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ehrlicherweise muss ich sagen, ich finde, er kommt wieder weitaus schlechter weg, als man ihn eigentlich auch in den Partien wirklich auch beobachten kann. Also zumindest aus meiner Sicht. Klar, du merkst natürlich auch, ich glaube, was bei ihm ganz interessant ist, du siehst nach wie vor in jeder Situation oder Aktion, die er im Spiel hat, dass er der Weltklasse-Spieler ist. ja, der ihn eigentlich auch in die Situation erst gebracht hat, wirklich da ja, die Benchmark zu sein im Weltfußball. Aber er ist nun mal jetzt in einem Alter, wo eben alles nicht mehr so gelingt, wo vielleicht in der einen oder anderen Situation auch mal ein bisschen die Schnelligkeit fehlt. Aber trotz alledem, alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Und ich finde, die Diskussionen um ihn herum finde ich vollkommen deplatziert, um ganz ehrlich zu sein.
Okay.
Für mich zumindest.
Und dann kommen wir noch zur deutschen Gruppe E. Und da können wir ja mal anfangen, Fabi, mit dem ersten Spiel, wo wir uns so ein bisschen warm geschossen haben, wo auch mit man Sieg rechnen konnte. Oder? Fabi?
Bin jetzt ich dran,
Ja,
oder?
du kannst
Ich
jetzt
dachte,
ja.
Sören ist ja hier, sonst heißt es wieder, ich habe so viel Sprechzeit. Er fragt noch mal den Sören. Der soll gerne mal seine Einschätzung geben.
Okay, dann fangen wir mit Sören an, gerne.
Ja, zum ersten Spiel, ich glaube, das war ein Start nach Maß, auch in der Höhe. Da hat man sich ja phasenweise in den Rausch gespielt, muss man auch dazu sagen, nach dem 1-1. Vielleicht kam dann auch diese, ja, Trinkpause, Hydration Break, zur richtigen Zeit, wo man dann nochmal kurz sich sammeln konnte, weil sonst, glaube ich, wäre das nochmal etwas rumpeliger geworden. Aber danach, ja, hat man sich in den Rausch gespielt. Curaçao war dann eben auch nicht in der Lage, in den 1-1-Duellen dann eben Paroli zu bieten, dann kommt so ein Ergebnis bei raus. Muss man auch erstmal schaffen, das gehört auch dazu. Anstatt dann eben vielleicht dann nach dem 3-1 aufzuhören, wir haben weitergespielt, das war gut. Von daher war das natürlich ein Start nach Maß, aber was im Endeffekt in Erinnerung bleibt, ich denke mal, da werden wir ja gleich dann noch drüber sprechen.
Genau, und dann dachten alle, es geht immer so weiter, Fabi. Und dann kommen zwei Spiele. Es fing jetzt mit dem späten 2-1-Sieg dann am Ende über die Elfmeterküste noch glimpflich davongekommen, aber es nahm so langsam seinen Lauf. Es war ein Spiel, du hast, glaube ich, in unserer Gruppe geschrieben, du warst soweit eigentlich zufrieden gewesen bei dem Spiel mit dem Sieg, am Ende auch verdient. Aber man hat schon die ein oder andere Problemstelle bei dem Spiel bei den Deutschen gesehen.
Ja, ich finde halt, man muss immer dran denken, wo wir eigentlich auch herkommen. Ne? Also, es war ja jetzt nicht so, als wären wir in die WM gegangen und hätten ein halbes Jahr hinter uns, wo man wirklich gesagt hätte, man hat eine Achse gebildet, es lief spielerisch gut, die Qualifikation etc. lief. Solche Sachen und das darf man eben auch nicht vergessen. Und ich habe einfach versucht, für mich auszublenden, all die Dinge, die mich aufregen und anpissen, rund um diese Mannschaft, die sie immer noch tun. Also, und da werden wir ja auch gleich nochmal reden. Und ich fand eigentlich, dass du in einem zweiten Gruppenspiel bei einer WM gegen so einen Gegner durchaus auch mal so ein Spiel drin haben darfst. Solange du am Ende dann mit den 3 Punkten nach Hause gehst, fand ich das eigentlich irgendwo in Ordnung, bis dann das Spiel gegen
Ecuador.
Ecuador kam.
Trotz einer Führung ging am Ende sehr, sehr wenig nach vorne bei den Deutschen. Am Ende verlieren wir das Spiel mit 2-1 und am Ende muss man auch sagen, glaube ich, verdient. Der absolut schwächste Auftritt des Teams bis dato. Und wie dann unter anderem dann manche Wechsel vollzogen worden sind, ja, darüber lässt sich dann auch streiten, ne?
Aber meinst du wirklich, dass es der schwächste Auftritt war? Weil ich glaube einfach, dass du gegen den stärksten Gegner in der Gruppe gespielt hast und dass die Auftritte gegen Curaçao und hier die Elfenbeinküste, waren die so viel besser? Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Du hast halt einfach jetzt den Gegner gehabt, vor dem alle gewarnt haben.
Also
Und dann
ich.
kamen ja noch ein paar andere Dinge dazu. Also es war ja, fand ich zum Beispiel auch, was auch immer unser Bundestrainer sich bei den ganzen Einwechslungen gedacht hat. Entweder machst du die Scheiße schon von Anfang an und würfelst die Truppe durcheinander, aber dann vier oder, ich glaube, er hat fünfmal sogar gewechselt, ne? Fünfmal in der Form zu wechseln, er hat einen Pascal Gross gebracht. Einen Malik Chow, der komplett überfordert war auf der rechten Seite. Also das war ja verrückt anzugucken, wo
Ja,
du dann
und
vor dem Fernseher unglaubwürdig sitzt und denkst so, was ist da wohl der Hintergedanke oder was hat er sich dabei wohl gedacht?
ja, das Schlimme war ja hinterher einfach die Aussage, wo er dann sagte, von wegen, ja, hätten wir das Spiel jetzt unbedingt noch gewinnen müssen oder ohnehin spielen müssen, dann hätten die Wechsel auch ganz anders ausgesehen.
Ja.
Ne? Also so macht das den Anschein. Ich meine, die Italiener haben es vor wie viele Jahre ist es jetzt her? 12 Jahren vorgemacht. Da haben sie wirklich ja jedem Spieler dann Einsatzzeit gegeben, dass jeder sein WM-Spiel hatte. Ne? Aber in der Art und Weise ist das, glaube ich, bei Julian Nagelsmann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und dann sind ja auch noch Spieler dabei, die bisher noch gar keinen Auftritt hatten bisher. Ich denke da an Nick Woltemade zum Beispiel. Ne?
Ja gut, ich glaube, er hat ja jetzt gegen Ecuador versucht, jedem mal ein paar Minuten zu geben, also seinen Homies, dass die nicht ohne Einsatz nach Hause fahren. Aber da frage ich mich dann halt einfach, wenn du schon so einen Denkansatz hast, wie du den gerade erwähnt hast, dann mach's doch von Anfang an. Dann lass von Anfang an deinen zweiten Zug spielen. Dann kannst du auch verlieren. Dann kannst du sagen, okay, in der Form hat es nicht funktioniert. Der zweite Anzug sitzt einfach nicht so gut. Wir wollten einfach ein paar Leuten die Möglichkeit geben, sich zu schonen oder zu regenerieren etc. Pipapo, dann wäre es eine andere Geschichte gewesen, als mit dem ersten Anzug anzufangen, zu sehen, oh, wir haben extreme Probleme, sogar gegen eine Mannschaft wie Ecuador, im Umschaltspiel, im Spiel nach vorne etc. Pipapo. Und dann wechsle ich 4 oder 5 Mal so konfus, dass du am Ende das Gefühl hattest, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber ich hatte das Gefühl, wir können gar kein Tor mehr schießen. Wer steht denn jetzt da noch auf dem Platz? Oder wer schafft denn die Situation überhaupt, dass wir nochmal gefährlich werden? Also das war zumindest mein Eindruck.
Gehe ich vollkommen mit deinem Eindruck. Also gerade was die Offensive angeht. Sören, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also gerade die Offensive, da laufen ja auch weiterhin der ein oder andere Spieler gehörig der Form hinterher.
Ja, ich glaube, dass man, also erstmal so, wie es Fabi sagt, ich glaube, du hättest die Diskussion, die du jetzt hast, hättest du komplett vermeiden können, wenn du wirklich nochmal komplett durchgetauscht hättest von Beginn an, weil so hast du nämlich jetzt die Diskussion und dann gleichzeitig nach dem Spiel sich hinzustellen, Nagelsmann, aber auch Rudi Völler, zu sagen, ja, wir mussten das Spiel nicht gewinnen, dann teilweise der ein oder andere hat sogar noch gesagt, der Platz war auch nicht der beste. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, also sind wir schon in dem Modus, dass man versucht jetzt alles irgendwie andere Gründe zu finden, anstatt sich an die eigene Nase zu fassen. Also du hast es gesagt, die Offensive, da laufen einige Spieler hinterher. Ich denke mal gerade, dass man auch über einen Jamal Musiala reden muss. Klar, er kommt immer besser in Form, ja, er kommt aus einer langen Verletzung. Aber ja gut, gerade wenn du siehst, dass du natürlich auf der Bank, so wie es erscheint, nicht die besten Alternativen hast, dann musst du vielleicht auch mit den Spielern erstmal durchziehen, die vielleicht nicht den besten Eindruck vermitteln. Aber gerade auch Malik Djao, das war, glaube ich, für ihn auch nicht optimal, in so einem Spiel reinzukommen, weil den einzigen Rechtsverteidiger, finde ich, den du wirklich auf der Bank hast, beziehungsweise die Position spielen kann, wären Waldemar Anton. Djao ist für mich auch eher ein Innenverteidiger, von daher tust du ihm da auch keinen Gefallen mit. Grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, jetzt auch auf die K.O.-Duelle, offensiv glaube ich schon, sind wir immer in der Lage, Tore zu schießen, aber was uns Kopfschmerz oder mir Kopfschmerzen bereitet, ist nach wie vor die Defensive. Wenn da Spieler kommen mit Pace auf den Außen, und die werden sicherlich dann kommen im Achtelfinale, boah, dann kriegen wir Schwierigkeiten. Das haben wir jetzt schon gesehen gegen Ecuador, aber auch gegen die Elfenbeinküste. Ich will das fast gar nicht großartig aufmachen, aber Kimmich, Rechtsverteidiger, ist einfach das Thema. Das ist die Schwachstelle defensiv. Und dass man das einfach auch immer komplett ignoriert oder komplett versucht, anders dann wegzuargumentieren, ist vielleicht auch nicht optimal. Und wahrscheinlich werden wir die Quittung dann, wenn wir gegen Paraguay weiterkommen, spätestens sehen, wenn wir gegen Frankreich spielen.
Ich finde halt einfach nur, was jetzt in der Gesamtkonstellation natürlich auch noch eklatant ist, dass ihm all seine Entscheidungen, die sehr, sehr strittig waren, vor der WM auf die Füße fallen. Ich finde, dieses teilweise unglaubwürdige Festhalten an Leroy Sané, mit Argumenten, wie zum Beispiel, habt ihr das mitbekommen im Interview mit der Torschuss, die er vergeben hat, hier im letzten Spiel, gegen Ecuador, dass der Ball und die Schuhe aus Gummi sind und der Rasen zu stumpf ist, ansonsten würde ich ihn reinmachen. Come on. Das sind ja Sachen, das darf nicht passieren. Du hast einen Neuer hinten drin stehen, den nicht mal ich mehr beim FC Bayern ehrlicherweise regelmäßig auf Champions League Niveau im Tor haben möchte. Der sich dann auch noch verweigert, sozusagen einen eigenen Fehler zuzugeben, der glasklar war. Wie gesagt, und dann diese Diskussion um Kimmich, was ja dann ja noch unfassbarer ist. Den einzigen Spieler, den du wahrscheinlich im Kader hast, den du über 60, 70 Spiele lang 90 Minuten durchspielen lassen kannst, weil er das in der Vergangenheit immer so gemacht hat, der Kapitän der Mannschaft ist, den nimmst du nach 60 Minuten runter und weigerst dich nach wie vor die Diskussion zu führen, ob er jetzt rechts hinten gut aufgehoben ist oder nicht. Und dann kann ich euch eins sagen, selbst wenn es heute Abend reichen sollte, ich möchte am Samstag um 23 Uhr möchte ich das sehen, wie Joshua Kimmich gegen einen dieser drei Wahnsinnigen aus Frankreich, im positiven Sinne Wahnsinnigen, verteidigt. Da steht es nach 30 Minuten steht's 4-0 für Frankreich. Das kann ich euch sagen.
Und da kommt jetzt wieder die Sache mit den großen Nationen, dass wir da ja vermeintlich immer besser spielen als gegen die Kleinen. Ne?
Ja, aber
wenn mehr jetzt Fußball gespielt wird und nicht
gearbeitet wird. Ich gebe dir ja recht, aber jetzt schaust du ja so ein Spiel an, ein Pavlovic. Der war in den Champions League K.O.-Spielen gegen Real Madrid und PSG schon überfordert. Er hat eine Zweikampfquote von, glaube ich, 30% nur gehabt gegen Ecuador. Und du hast das Gefühl, wir spielen mit einer Schülermannschaft, die körperlich gar nicht dagegen halten kann.
Ja, und dann nimmst du am Anfang, machst du einen Riesenfass auf, unbedingt Leon Goretzka mitnehmen zu wollen. Ja, dann wechsel den doch ein. Der bringt Körperlichkeit mit rein, der bringt Kopfballstärke mit rein, der geht mal zur Sache, der lässt sich nicht einfach rumschubsen. Wir haben im zweiten Spiel und im dritten Spiel im Mittelfeld null Zugriff gehabt, kaum einen Zweikampf gewonnen. Unsere Offensivreihe, wenn du denen eng auf den Socken stehst, da haben die, wenn sie zweimal hingefallen sind nach 15 Minuten, überhaupt keine Lust mehr. Da gehen sie jedem Zweikampf aus dem Weg. Das hat man bei Musiala gemerkt. Würz kennt es jetzt mittlerweile aus der Premier League, der war bemüht. Aber Musiala, ich glaube auch, dass er immer noch irgendwie mit so ein bisschen Angst spielt, ein bisschen gehemmt spielt, oder?
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber ich finde zum Beispiel, Florian Würz macht überhaupt keinen besseren Eindruck. Ob du jetzt den einen oder den anderen rausnehmen würdest, ist, glaube ich, die nehmen sich nicht viel. Ist für mich die Waage. Und das erklärt ja eigentlich auch vieles, weil dann spielst du ja, und dann haben wir ja darüber auch noch gar nicht gesprochen, mit einem Kai Havertz vorne im Sturm, der eigentlich gar kein klassischer Neuner ist. Und dahinter hast du die Reihe mit Würz, Musiala und Sané. Und über die drei streiten wir tagtäglich, ob die in Form sind, etc. pipapo. Und auch das kannst du ganz einfach umgehen, theoretisch gesehen. Aber ich glaube, er ist so stur, dass er an all dem festhalten wird. Es mag vielleicht gegen Paraguay noch reichen. Wobei ich ehrlicherweise, ich habe die Wettquoten gesehen, ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass die Deutschen nur eine 1,3er Quote oder eine 1,3er Quote haben auf einen Sieg. Ich bin mir da beim besten Willen nicht sicher, weil ich sag's euch ganz ehrlich, das ist alles zum Scheitern verurteilt. Und dann kam ja noch, finde ich, was ja dann noch viel schlimmer ist, wenn die Spieler nach dem Spiel eine andere Sprache sprechen als der Trainer, der sich dann wie ein bockiges Kind rhetorisch Note 6 bei Magenta TV im Interview zeigt. Also noch schlimmer hat es wahrscheinlich nur 1994 bei der WM in den USA ausgesehen. Sage ich euch ganz ehrlich. Das ist ein Desaster.
So. Ja, es fällt, ich glaube, das ist das Problem. Man ist ja schon, glaube ich, gerade auch nach dem hohen Sieg im ersten Spiel mit einer gewissen Positivität irgendwie reingestartet. So. Aber du hast dann eben auch schon gegen die Elfenbeinküste gesehen, ist vielleicht doch nicht ganz so gut alles. Und dann kommen eben das fällt Julian Nagelsmann gefühlt immer irgendwie auf die Füße. Seine Interviews, dass er wirklich über jeden Stock springen muss, der ihm hingehalten wird, weil man weiß, okay, irgendein Spruch wird schon kommen, er wird schon wieder irgendwas sagen und er wird sich schon wieder rechtfertigen und verteidigen. Vielleicht sind dann auch die Fans wieder zu kritisch oder die Experten zu kritisch. Ich glaube, man sieht bei ihm, glaube ich, dass er ja überhaupt nicht offen ist oder generell, glaube ich, nicht offen ist für Input. So, und er will sein Ding durchziehen. Ich glaube, das macht ihn vielleicht auch aus, dass er wirklich sein Ding durchzieht. Mit Kimmich, mit den Offensivspielern, die vorne sind, mit dem zentralen Mittelfeld, was nicht funktioniert. Er will es durchziehen, er will es allen zeigen, aber ich habe auch das Gefühl, klar kann man sagen, wenn man ins Achtelfinale kommt und gegen Frankreich ausscheidet, ja, Frankreich ist besser, haben wir halt Pech gehabt vom Turnierverlauf her. Aber ich glaube, dass das trotzdem nicht der Anspruch sein kann für ein Land wie Deutschland. Und wenn man das vergleicht, ich finde das eigentlich auch immer interessant, zu den Österreichern, auch zu den Schweizern, die eine ganz andere Euphorie im Land haben. Klar, die sind vielleicht nicht mit den Ambitionen da, jetzt die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber was da los ist, was da auch für eine Positivität ist, wenn man gesehen hat, die Österreicher in 90 plus 6, das Tor, das ganze Land jubelt. Und hier hast du ja wirklich, und das ist eben auch, finde ich, der hat auch die Mannschaft, aber auch den Bundestrainer, ja, Grund dazu, oder ist auch der Grund dafür, warum man diese Positivität hier nicht hat, weil man es irgendwie, ja, klickt es nicht zwischen Fans oder Zuschauern und der Mannschaft. Und das zieht sich schon die ganze Zeit durch und das bestätigt das ja auch. Und dementsprechend heute Abend 10:30, klar drückt man die Daumen, aber irgendwie, wenn dann das erste Gegentor fallen sollte, denkt man ja auch, ja, war irgendwie klar. So, und das ist eigentlich nicht der Anspruch oder den man auch als Fan haben sollte, in so ein Spiel reinzugehen. Aber man erwartet ja quasi schon, irgendwie enttäuscht zu werden.
Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Tages müssen wir nicht drum rumreden. Eine Nation wie Deutschland muss heute Abend das Spiel
Muss.
gewinnen, egal
Muss.
wie. Und dann hat
Ja.
sich die Sache, ne? Also wenn wir jetzt nach Paraguay anfangen, stark zu reden,
Ja.
ne, dann haben wir bei einer Weltmeisterschaft auch nichts zu suchen, ne? Die haben die Türkei in Unterzahl, haben sie, ne? Dann haben sie Australien knapp gewonnen und USA haben sie schon Sänge gekriegt. Die sind mit 4 Punkten weitergekommen, haben 2 Tore bei den 3 Spielen geschossen. Also tun mir mal einen Gefallen, ne?
Ja.
Ja.
Also von daher. So, Fabi, positiv. Teams, Spieler,
Haben
was ist
wir,
hängen geblieben?
warte ganz kurz,
Wir
haben
haben
wir
eine
nicht
Gruppe vergessen.
Harry Kane und
Ja.
Modric vergessen?
Haben wir vergessen, ja.
Vielleicht einmal nochmal da ganz kurz drauf. Ich glaube, die Engländer finde ich eigentlich ganz okay. Die machen ihre Sache eigentlich soweit, werden ihrer Rolle gerecht. Kroatien in dem Sinne, glaube ich, nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. So überzeugend war es für mich eigentlich ehrlicherweise nicht.
Nee.
Trotzdem hinter England Platz 2. Aber ich glaube, wenn dann sind es die Engländer, die weit kommen könnten, weil ich glaube, individuell die Engländer auch noch eine der Top 4, Top 5 Mannschaften auf jeden Fall des Turniers sind.
Gerade das Spiel gegen die Kroaten, das erste Spiel, na, war schon verdammt stark von den Engländern. Ja, unglücklich
Ja.
gegen Ghana, der Punkt. Ja, mach mal ein kleines Power-Ranking aus deiner Sicht, Fabi. So die von hinten nach vorne.
Von
Top.
hinten nach vorne.
Ja, wir wollen ja zum Schluss erst sehen, da können wir uns ja schon denken. Mach mal eine
Okay,
Top 5.
also von hinten eine Top 5 ist für mich ehrlicherweise schwer. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Meinst du
Okay.
jetzt fürs 16. Finale oder?
Ja, allgemein jetzt, so, wo du sagst, die Mannschaften jetzt mit
Also die für mich
was du
enttäuscht
gesehen
haben.
hast, was du bis jetzt gesehen hast. Nee, wer weiterkommt.
Okay, also wer weiterkommen wird, ist definitiv ja Frankreich, Argentinien sehe ich vorne. Die Engländer sind für mich durchaus eine der Mannschaften. Die Spanier würde ich auf Platz 5 setzen und auf Platz 4 setze ich entweder die Brasilianer oder die Marokkaner. Also das sind für mich die Mannschaften, die eigentlich in der Vorrunde überzeugt haben. Einer, der noch kommen könnte, aufgrund des Heimvorteils, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt jetzt nach der Vorrunde, Mexiko. Finde ich, würde zumindest auch noch eine Rolle
Ja.
spielen können, aber dann wird es auch, glaube ich, schon sehr eng, um ganz ehrlich zu sein.
Sondern bei dir ähnlich die Verteilung oder so vom
Ja,
Leistungsstand?
also ja, würde ich schon sagen, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen,
Na,
Fabi hat
du musst doch
Marokko
mit den
genannt.
Holländern noch gehen.
Ja, eben, Fabi hat Marokko genannt, also vielleicht ist das auch ein Spiel für dich, Fabi, wo es sich dann mal lohnt, früh aufzustehen um 3
Ich
Uhr.
sag ja, das einzige Spiel, was richtig
Ja.
geil ist, findet leider nachts um 3 Uhr statt und das ist Holland gegen Marokko.
Ja, genau. Und das ist, finde ich, auch so das Knackspiel. Also wer da weiterkommt, klar, der spielt dann gegen Kanada, aber der kann dann eben auch normalerweise auch schon mal ins Viertelfinale vorrücken. Das ist sicherlich ein absolutes Topspiel. Aber klar, ich glaube, Frankreich wird auch weit kommen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Brasilianer, wenn sie sich gegen Japan durchsetzen, dann bin ich mal auf die Norweger gespannt. Weil da muss man auch sagen, also wenn sie wirklich mit der vollen Kapelle spielen, dann ist das schon eine verdammt gute Mannschaft. Vor allen Dingen auch mit diesem Teamzusammenhalt, den die wirklich haben. Und klar, ein bisschen, über die man wirklich nicht oft spricht, die Engländer. Sicherlich nicht die überzeugendsten Auftritte. Die werden dann sicherlich ein Gradmesser haben, wenn sie im Achtelfinale gegen Mexiko spielen sollten. Also es sind nach wie vor einige Mannschaften dabei, glaube ich, die ja, die weit kommen können.
Ja, vom Turnierbaum her halt her. England, Brasilien werden sich gegenseitig rauskegeln, ne? Und ist eigentlich alles perfekt für Argentinien, denen eventuell dann die Kolumbianer ein Bein stellen können, dann in dem Gruppenkopf da, ne? Aber gut, ich gehe da aber ähnlich mit euch, Franzosen und dann Argentinien. Die Spanier habe ich auch erst auf Platz 5, die fand ich jetzt auch noch nicht so überzeugend. Bei denen kommt auch hinzu, die müssen wirklich ihre Top 11 auf dem Platz haben. Da fand ich die Bank und jetzt die teilweise, wenn da nicht die Topspieler spielen, nicht so stark wie noch vor 4 Jahren. Also da müssen wirklich alle am Limit spielen. England auch ganz weit, habe ich auf Platz 3 mit dabei. Ja. Fabi, komm, gehen wir mal durch. Brasilien, Japan.
Das kann ich jetzt nicht durchgehen, weil dann klaut ihr mir die Punkte bei Kicktipp.
Ach, hör mal.
Nee, ich gehe mit Brasilien, freue mich auch ehrlicherweise heute, weil das ist das erste Mal, dass ich die Brasilianer auch sozusagen live gucken kann, weil sie ja sonst immer die Nachtspiele hatten. Freue ich mich auch drauf, gute Einleitung für unser K.O.-Spiel. Ich gehe mit den Brasilianern.
Gut, ich gehe bei den Deutschen mit einem 3-0. Sören und Fabi, was macht er bei den Niederlanden, Marokko?
Auf jeden Fall Verlängerung. Also das wird ein langer Morgen. Und ich würde dann aber doch sagen, dass die Niederländer im Elfmeterschießen weiterkommen.
Da wird Fabi wahrscheinlich mit Marokko gehen, ne?
Ich kann jetzt mal ganz kurz gucken. Ich gehe mit den, glaube ich, schon mit den Marokkanern. Tatsächlich war, glaube ich, auch Richtung Verlängerung Elfmeterschießen unterwegs und habe... Geklaut wird. Ich habe 4-6 nach Elfmeterschießen für Marokko getippt. Okay. Also den Tipp, wenn den jetzt einer hat. Nein, von euch, dann gibt es eine
Ohrfeige. Wird ja nach 90 Minuten getippt, glaube ich, ne?
Nee. Ja.
Nee? Ich weiß nicht, was Sören eingestellt hat.
Doch, bei uns hier im Kicktipp-Podcast ist nach 90 Minuten.
Ja. Okay. Echt jetzt?
Ja. Gut, warum haben wir das jetzt gemacht?
Hätte der Nee. Bei mir steht hinter jedem Ergebnis, Sören, bitte nachgucken, N-Punkt, großes E-Punkt, also nach Elfmeterschießen.
Warte, bei mir steht 90 Minuten, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt.
Falsche Kicktipp-Runde, einer von euch.
Oh ja, ich bin in der falschen Kicktipp-Runde. Ah, das ist aber blöd.
Also ich mache jetzt mal weiter, ich gehe auch nach 90 Minuten mit dem Unentschieden bei der Elfenbeinküste und den Norwegern, wo sich dann in der Verlängerung die Norweger durchsetzen. Die Franzosen... Gegen die Schweden sollte auch eine deutliche Sache wahrscheinlich am Ende werden. 2-3 Tore Unterschied. Fabi, Mexiko gegen Ecuador?
Mexiko gegen Ecuador. Ja, warte kurz. Bin ich mit Mexiko gegangen. Auch wieder nach Verlängerung und Elfmeterschießen.
Okay. Sören, die Engländer? Kongo?
Komm weiter, deutlich.
Und Fabi, Belgien, Senegal?
Ich bin mit dem Senegal gegangen, sehe ich gerade. Tatsächlich.
Okay. Und Sören?
Auf jeden Fall auch ein Spiel, das in die Verlängerung gehen wird, würde ich sagen. Wirklich ausgeglichene Mannschaften, aber am Ende gehe ich mit Belgien.
Okay, gut. Ich würde die USA durch den Heimvorteil auch klar favorisieren beim Spiel gegen Bosnien. Ja, und dann eventuell vielleicht eine Überraschung möglich. Ja. Vielleicht ein Unentschieden nach 90 Minuten bei den Spaniern gegen Österreich.
Ich finde, die Österreicher haben gegen Argentinien schon gezeigt, dass sie auch gegen solche Mannschaften mithalten können. Ich hoffe auch die Verlängerung und dann drücke ich Ralf Rangnick die Daumen, dass es dann irgendwie für ein spätes Tor in der Verlängerung reicht und dann die Spanier aus dem Wettbewerb sind.
Okay, gut. Ja, Fabian, dann haben wir das Duell zweier absoluter Lichtgestalten. The Last Dance, Cristiano oder Luca?
Ich bin bei Portugal auch ein ganz knappes Ding und habe die im Elfmeterschießen weiterkommen lassen.
Ich wünsche mir auch, dass Ronaldo noch ein bisschen weitermacht, auch wenn es traurig ist für Modric, dass es dann auch zu Ende geht. Aber ja, so, die Schweiz, Algerien?
Auch Verlängerung mit dem Ausgang für die Schweizer.
Und dann haben wir ein Spiel, weiß ich nicht, Fabi, Australien, Ägypten.
Da bin ich mit Ägypten gegangen, tatsächlich. Ich glaube dann schon, dass sich da die individuelle Qualität durchsetzen wird. Und haben ein knappes Weiterkommen der Ägypter getippt.
Okay, und beim nächsten Spiel spielen die Kapverden quasi schon ihr vorgezogenes WM-Endspiel, ne, gegen Argentinien.
Das darfst du tippen, dann hast du auch mal was richtig.
Muss man die Quote gucken? Ich würde da
Die Quote ist 1,17 auf Argentinien, 7,5 auf Unentschieden und 16,5 auf Sieg Kap Verde.
Und machen wir uns jetzt mal nichts vor, es gibt, glaube ich, kein besseres Spiel, dass Lionel Messi jetzt da noch was für sein Torekonto machen kann. Ne? 5-0.
Glückliche Führung auf jeden Fall, ja.
Ja, und dann noch eine spannende Kiste zum Abschluss. Kolumbien gegen Ghana.
Verlängerung.
Ja?
Ghana kommt weiter.
Wirklich? Okay. Nee. Ich finde tatsächlich die Nummer 10, James Rodriguez und Luis Diaz, tragen Kolumbien ins Achtelfinale. Und das ist ja auch das Komische an dieser WM. Du spielst eine K.O.-Runde, kommst weiter und bist erst im Achtelfinale. Also ich kann das in meinem Kopf noch gar nicht so richtig verarbeiten. Weil dann geht ja eigentlich sozusagen die K.O.-Runde im eigentlichen Sinne
ist richtig
erst los. Ja. Also für mich zumindest ganz komisch irgendwie.
So, und da wir nicht die Woche zweimal aufnehmen wollen, werden wir uns dann wahrscheinlich nächste Woche Montag nochmal zusammenschalten, denn dann ist dann auch schon das eigentliche Achtelfinale gespielt. Richtig?
Ja.
Oder einige Spiele davon. Die Deutschen sind ja dann am Samstag dran, voraussichtlich dann gegen Frankreich. Und ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht mit euch, mal wieder über Fußball zu plaudern. Den Transfer-Update hat nehmen wir dann mal in der nächsten Folge mit rein, was so ringsherum passiert.
Gab es denn bisher schon irgendwas
also ganz außergewöhnliches? Ein paar interessante Sachen. Ich weiß ja nicht, jetzt Lewandowski gestern ist ja, glaube ich, jetzt soweit fix gewesen. Ne?
Ja, der stimmt, geht ja nach Fire.
Nach Chicago Fire. Dann hatten wir doch noch...
Der hat doch auch alles richtig gemacht in seiner Karriere, oder? München, Barcelona... Jetzt nochmal Chicago, 2 Jahre, glaube ich, hat er ja Vertrag bekommen. Ja,
der Schweini ihm wahrscheinlich empfohlen. Ne? Ja, wobei
schon ich... Ja, ich wollte nur sagen, das ist eine sehr lebenswerte Stadt. Also da hat er, glaube ich, in seinen 18 Karrierejahren oder wie viel es dann am Ende auch waren oder mehr, durchaus sehr viel richtig gemacht.
Da würde er wahrscheinlich auch nur die Liga auseinandernehmen. Ja, aber am effektivsten jetzt auf dem Transfermarkt aktiv war eigentlich jetzt schon Real Madrid. Ne? Ich meine, Dumfries von Inter, dann Konaté ablösefrei aus Liverpool, Bernardo Silva, Wunsch von Mourinho gewesen, dann noch Cucurella für 55 Millionen. Also das waren schon ein paar Statement-Transfers. Barca 80 Millionen für Gordon.
Also, da haben sie den richtigen Griff ins Klo, das kann ich euch sagen. 80 Millionen, vollkommen überbewertet, finde ich. Boah, also ich glaube, da gab es Transfers, die schon deutlich mehr gefruchtet haben, als das, was sie da gemacht haben. Ganz ehrlich, Jungs, ich glaube, da haben sie richtig daneben gegriffen.
Ja, und David Beckham baut sein Star-Ensemble weiter zusammen, jetzt mit Casemiro noch nach Inter Miami gelotst von Man U. Also auch, glaube ich, ein ganz cooler Deal für Casemiro und Co.
Du hast die Bayern noch vergessen, tatsächlich. Finde ich auch nicht so übel mit Brown und Saibari.
Ist noch nicht offiziell. So, wird doch erst ab 1. bekannt gegeben, wegen der Steuer und so, wegen der Abschreibung.
Ja.
Aus Eindhoven-Sicht, ne? Nee, aber ansonsten, Bundesliga.
Ach, und was auch ganz interessant war, fand ich gestern, vorgestern noch hier, dass Xabi Alonso Granit Xhaka zu Chelsea holen will.
Hat mich auch gewundert, wo ich das gelesen habe. Also.
Dann hat doch der damals auch alles mit seinem Wechsel richtig gemacht, oder? Der hat hier in der Premier League nochmal letztes Jahr richtig Kohle abkassiert in Sunderland, oder? War da noch Sunderland? Jetzt wird er zu Chelsea wechseln, bekommt da mindestens nochmal 2 Jahre Vertrag wahrscheinlich, auch mit einem üppigen Gehalt dazu. Mhm. Und wer natürlich jetzt auch wieder Substanz verliert, sind wieder mal die Leverkusener, ne? Finde ich.
Mit Grimaldo.
Grimaldo.
Aber wobei.
Die Transfers, die getätigt worden sind, die haben ja von hier von deinem Club Hertha.
Sören, ja, da kann Sören bestimmt was zu sagen, ne? Also finde ich jetzt keinen schlechten Transfer jetzt so, wenn man hört,
wer. Ja, aber du erinnere dich an die Aussagen, dass sie in 2 Jahren deutscher Meister werden wollen.
Ja.
Ja, ich glaube, man hat gesehen, gerade bei der Hertha, dass sie ja sehr auf Geld angewiesen sind. Ja, mit Eichhorn haben sie natürlich das Tafelsilber auf jeden Fall abgegeben. Fabi Rehse, der dann nach Wolfsburg gegangen ist, wo Hertha ja auch gesagt hat, dass sie ihn verkaufen mussten. Also da sieht man schon. Und wenn man dann auf die zweite Liga guckt, gerade Wolfsburg, die natürlich dann auch einfach sich eine Mannschaft zusammenstellen können, die zumindest von den Namen her oberstes Regal ist, dann wird es natürlich jetzt spannend zu sehen, sein, weil der HSV hat es vor einigen Jahren auch mal versucht, mit so einer All-Star-Truppe der zweiten Liga aufzusteigen. Das ist auch krachend gescheitert, inwieweit man aus den Namen dann eine Mannschaft formen kann. Aber da wird sicherlich jetzt, ich finde gerade auch durch die Weltmeisterschaft, ist noch nicht so viel passiert. Mitte Juli ist erst so richtig losgehen. Ne?
Aber da gehen wir dann kommende Woche nochmal drauf ein.
Ja.
Und dann hoffe ich, dass wir ein paar coole Spiele die nächsten Tage sehen werden, die eine oder andere Überraschung vielleicht noch miterleben können. Und dann eine schöne Restwoche, Jungs.
Ebenfalls. Viel Spaß beim Fußball gucken.
Dankeschön. Und in diesem Sinne...
Daumen drücken heute, trotz alledem.
Genau. Auf geht's, Deutschland.
Obwohl, ich weiß gar nicht, wollen wir das wirklich dann am Samstag gegen Frankreich
Nein.
sehen?
Ich habe noch ein viel größeres Problem. Ich muss erst mal gucken, dass ich pünktlich zu Hause bin, weil nämlich noch das Toten-Hosen-Konzert ansteht.
In Düsseldorf,
stimmt. In Düsseldorf, das ist auch noch.
Ja? Freitag und Samstag sind die da, ne?
Richtig, richtig, ja.
Ach, und du bist ja auf dem Samstag-Konzert?
Ja.
Genau. Wie viel Uhr geht es los? Um 8, oder?
Ja, ich habe jetzt irgendwo was von 18 Uhr gelesen. Dann könnte ich Glück haben, dass ich dann dass es dann 20 Uhr losgeht. 10 Uhr, kurz nach 10, muss ich nur gucken, ob ich mit einer der ersten Bahnen irgendwie kriege.
Also zuallererst drücke ich dir erstmal die Daumen oder euch dann in dem Sinne, dass das Wetter nicht so wird wie letzte Woche, weil sonst hätte es auf so einem Konzert, glaube ich, auch keinen Spaß gehabt.
Nee, das stimmt. Aber soll es ja, glaube ich, auch demnächst noch irgendwie hier Roland Kaiser oder sowas, um das mal jetzt hier zu outen. Das steht
ja,
glaube ich, auch noch.
Ja, ich glaube, das, ja, die Open-Air-Tournee geht los. Ich glaube, das macht es den Sommer natürlich auch ein bisschen aus, dass man wirklich sagt, okay, am Wochenende und dann eben die Weltmeisterschaft, da muss man schon gucken, dass das irgendwie passt. Dass man auch irgendwie vielleicht einen Grill mit der Familie irgendwie dann in Beschlag nimmt und das irgendwie kombiniert, das macht das ja irgendwie aus. Weltmeisterschaft, gutes Wetter, vielleicht nicht ganz so heiß wie in den letzten Tagen, aber das gehört dazu.
Also sollte, das sage ich jetzt hier, sollte Deutschland Frankreich wirklich rausschmeißen? Fabi, das geht jetzt an dich. Du lachst.
Ja, okay. Ich lasse mich auf alles ein jetzt.
Ich wollte gerade sagen, der Einsatz muss ja dann für dich auch lohnen. Dann begleitest du mich in 2 Wochen auch in die Arena zum Broilers-Konzert.
Ich war ja schon mal bei dem Broilers.
Ja, deswegen weiß ich ja, wie
du da wurde ich ausgelacht, weil ich so komisch gekleidet war für alle anderen, die da waren. Ich hatte ein Hemd an, wollte ich nur dazu sagen.
Ja gut, da werden wir wahrscheinlich...
Wo sind die? Auch in der Arena?
Ja.
Ach, krass.
Deswegen. Und da brauchen wir jetzt, glaube ich, keine Angst haben, dass du da auch im Hemd auflaufen wirst.
Nee, garantiert nicht. Krass, wusste ich gar nicht, dass die auch so eine Arena füllen mittlerweile.
Also müssen wir da auf jeden Fall dann auch den Deutschland gucken, dass der Fabi dann auch bei den Broilers in der ersten Reihe sehen könnte.
Auf jeden Fall, ich bin gespannt. So, dann gucken wir mal. Daumen drücken und bis nächste Woche dann, würde ich
bis
sagen, oder?
Bis nächste Woche, Jungs.
Tschüss. Bis dann, tschüss.